Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, heute wollen wir Sie über gleich zwei Themen informieren. Zum einen über die Endlagersuche, das heißt, wir wollen auf die neuesten Ergebnisse schauen und gucken, welche Teile des Kreises tatsächlich noch in Frage kommen für ein Endlager für radioaktiven Atommüll. Und das zweite Thema ist die Krankenhausreform. Auch da wollen wir ein Update wagen und schauen, wie geht es da weiter, beziehungsweise was ist in der Zwischenzeit dort passiert. Aber wie immer geht's los mit dem Wochenrückblick. Hengelhard, was waren die Highlights der Woche?
Wie jede Woche ist viel los. In dieser Woche sehr viel Büroarbeit, viele Videokonferenzen. Es ist einfach viel Internes zu tun. Aber natürlich gab es auch externe Highlights. Ein Highlight war, und das im wahrsten Sinne des Wortes, ein Termin mit dem Vizepräsidenten und dem Geschäftsführer der DEHOGA. Und zwar haben wir uns auf Schloss Auerbach getroffen. Das hatte zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund war, ich bin seit einiger Zeit Vorsitzender des Hessischen Tourismusverbands und wir haben uns ausgetauscht über gemeinsame Aktivitäten, um den Tourismus in Hessen zu stärken. Und das zweite ist aber, wir haben dem Schloss Auerbach eine Auszeichnung überbracht, Hessen à la carte, drei hessische Löwen. Das ist die Auszeichnung für gute Arbeit als Restaurant hier in Hessen. Und Schloss Auerbach macht eine tolle Arbeit. Und drei Löwen ist übrigens die höchste Kategorie. Es gibt die Möglichkeit, weiter drei Löwen zu bekommen. Ja, und da will ich noch eine Sache ganz kurz erzählen, nämlich unter diesem Termin mit der DEHOGA hat dann irgendjemand geschrieben, das schreibt immer mal wieder jemand so, na und dann gab es noch ein Essen, das nichts kostet für einen Landrat. Also es ist vielleicht von manchen die Vorstellung meines Berufs, dass ich zu Terminen gehe und dann stundenlang da sitze und dann dafür sorge, dass ich wohl genährt bin. Die Realität ist eine andere. Wohlgenährt bin ich, weil ich dann oftmals auf die Schnelle irgendetwas esse. Ich habe hier meine Schublade voller Proteinriegel oder hier liegt auch eine Banane auf dem Sideboard. Also ich habe meistens so viele Termine und ja auch gerne, ich bin ja gerne draußen, dass ich meine Termine üblicherweise so plane, dass ich entweder, wenn es vor dem Termin einen Empfang oder ein Come-Together gibt mit Häppchen und Getränken, dass ich erst direkt zum offiziellen Teil komme. Oder aber, wenn es bei Terminen danach so ein Zusammensitzen gibt, dass ich nach dem offiziellen Teil wieder weitergehe. Weil ich tatsächlich so viele Terminanfragen habe, die ich spannend und interessant finde, dass es mir normalerweise nicht gelingt, sozusagen dann auch noch lange im geselligen Teil dabei zu bleiben. Das Zweite ist, es gehört auch zur Wahrheit dazu, ich hatte mal, als ich frisch Bürgermeister war in meinen ersten Jahren, weil ich da beim geselligen Teil immer dabei geblieben bin, dann kamen noch die ganzen goldenen Hochzeiten dazu, habe echt so richtig ordentlich zugenommen. Und ja, das ist Wahrheit. Und es war ein harter Kampf, das wieder wegzukriegen. Ich will keinem die Bilder von damals zeigen, das war schon einiges mehr an Volumen. Und ich diszipliniere mich inzwischen ganz schön, indem ich einfach diesen Teil, wo man zusammensitzt, auch weglasse. Und dann bin ich auch ganz gerne auch mal tatsächlich dann zum Essen, gerade am Wochenende, wo viele gesellige Termine sind, auch mal zu Hause. Und dann fahre ich halt nach dem Essen wieder los. Das also wollte ich mal erzählen. Also auch an diesem Termin mit der DEHOGA gab es tatsächlich kein Essen. Es gab Kaffee, es gab Wasser, es gab Kekse. Und aber wir waren da jetzt nicht im Schloss Auerbach zum Essen eingeladen. Ich plane normalerweise so, dass der gesellige Teil dann hinten runterfällt, weil ich lieber sozusagen bei den Terminen vor Ort bin, wo ich es zu tun habe. Dann war ich in Oberliebersbach, habe einen Zuwendungsbescheid für ein LIDA-Projekt überbracht, und zwar für einen Dorfplatz. Und das Tolle ist bei diesen LIDA-Projekten, das sind Aktivitäten, die aus dem Ort heraus entstehen. Das heißt, Ideen, die vor Ort da sind, wie sich die Dorfgemeinschaft weiterentwickeln kann, und das zu fördern, ist mir wichtig. Ja, und am Samstag war ich, da bin ich übrigens auch vor dem Essen gegangen, da gab es Bratwurst, die hatte ich nicht.
Alles fürs Protokoll, ja.
Genau, da war ich bei dem 10-jährigen Jubiläum von Edeka Jacobi. Die haben mit einem großen Bahnhof gefeiert. Sogar der Wirtschaftsminister war da und hat Bratwurst gegrillt. Die hätte man dann haben können. Aber unabhängig von diesen Bratwurstgrillen, vielleicht ging es ja auch um die letzte Wurst,
Das war bestimmt
also
veganer
um die
Wurst.
Wurst, nein, es war richtige Bratwurst. Aber Jacobi macht eine tolle Arbeit, es ist ein wirklich innovativer Lebensmitteleinzelhändler. Immer wieder bin ich dort gewesen in den letzten Jahren, weil sie Dinge besonders nachhaltig machen, oder besonders regional machen. Und solche Händler, die sind schon echt eine Bereicherung.
Wunderbar, dann kommen wir jetzt zu einem sehr ernsten Thema. Feiern auch immer erlaubt, aber kommen wir jetzt zur Endlagersuche. Und zwar, nach der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke gibt es 1750 Behälter noch mit hochradioaktiven Abfällen. Und die befinden sich aktuell ja noch oberirdisch in Zwischenlagern, 16 an der Zahl. Und langfristig muss natürlich geschaut werden, was machen wir damit? Und deutschlandweit wird gesucht. Und zwar macht das die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE. Die steuert das Ganze, diesen Prozess seit 2017 schon. 2050 soll das abgeschlossen sein. Und nun wurden Zwischenergebnisse quasi veröffentlicht, jetzt in dieser Woche. Und Ergebnis ist, dass nur noch in Anführungsstrichen ein Viertel der Fläche Deutschlands in Frage kommt für diese Endlager. Bei uns im Kreis ist das insbesondere die Gemarkung von Fürth, Rimbach und Mörlenbach, zudem die Kommunen Birkenau, Gorxheimer Tal und ein ganz kleiner Teil von Abtsteinach. Herr Engelhardt, wie wahrscheinlich ist das nun, dass tatsächlich ein Endlager, das Endlager muss man ja sagen, in den Kreis kommt, hier quasi gebaut wird, müssen wir uns Sorgen machen.
Also, vielleicht sollte man das Ganze erstmal mit diesem ein Viertel der Bundesfläche einordnen. Ein Viertel der Bundesfläche ist irrsinnig viel. Das ist mehr als Hessen. Das sind mehrere Bundesländer letztendlich. Und ein Viertel der Fläche des Bundes, die im Augenblick noch Suchgebiet ist, spricht dafür, dass von diesem ein Viertel 99,999%, genau ausrechnen müsste man das eben nicht Endlagerstandort werden, sondern nur dieses 0,0000 wird am Ende Endlagerstandort. Also, das ist das Erste, was man erstmal betrachten muss. Das heißt, es gibt jetzt keinen Grund, Unruhe zu haben, weil wir zu einem Viertel gehören, was noch nicht als potenzieller Endlagerstandort ausgeschlossen wurde. Erstens. Zweitens, was passiert im Augenblick? Diese Gesellschaft, von der übrigens viele sagen, die werden auch bis 2050 nicht fertig sein, die ist gerade erstmal dabei, über die Papierform zu schauen, welche Gesteinsformationen in Deutschland sind denn rein theoretisch für diese Endlagerstätte geeignet. Und wir haben hier im Odenwald, ja unter anderem, ich glaube, es heißt kristalliner Odenwald, der möglicherweise aufgrund der Gesteinsstrukturen dafür geeignet sein könnte. Deswegen ist der Bereich noch nicht ausgeschlossen. Es gibt andere Gesteinsbereiche, die eben auf den ersten Blick schon nicht für eine Endlagerstätte geeignet sind, weil Endlager ja heißt, dass das Ganze so sein muss, dass es sich über einen ganz langen Zeitraum nicht verändert. Jetzt gibt es bei uns aber noch zwei, drei Besonderheiten. Derzeit sind wir Zwischenlagerstandort mit dem Kernkraftwerk Biblis. Ich persönlich finde ja, dass das bei der Suche nach einer Endlagerstätte berücksichtigt werden muss. Wir leisten jetzt, und das wird auch noch über Jahrzehnte sein, weil es ja noch so lange dauern wird, bis es ein Endlager gibt. Wir leisten über Jahrzehnte die Aufgabe, radioaktiven Müll, der aus der Zeit des aktiven Betriebs der Kernkraftwerke herrührt, bei uns unterzubringen. Also ich finde, das ist ein ausreichend großer Beitrag zur Sicherstellung der Lagerung von Atommüll.
Ist das schon irgendwo in den Kriterien festgeschrieben, dass das berücksichtigt
Ich
wird, so ein
vermute,
Fakt?
dass das kein offizielles Kriterium ist, aber ich finde es ein gutes Argument. Und natürlich werden wir diesen Prozess auch begleiten und fachlich begleiten, wenn es sich weiter verengen sollte, was ich aber nicht glaube, aber auch politisch begleiten. Am Ende ist es eine politische Entscheidung, nicht nur eine fachliche. Das Zweite ist, dass wir hier, das sorgt übrigens auch dafür, dass Biblis keine Endlagerstätte werden kann. Wir sind hier im Mittelrhein, also im Rheingraben. Der Rheingraben ist ein Gebiet immer wieder vorkommender kleine Erdbeben. Ich persönlich vermute, dass auch das gegen eine Endlagerstätte spricht. Jetzt etwas ganz Spannendes. Derzeit findet auch, und zwar im selben Gebiet des Odenwalds unter anderem, finden dort Probebohrungen des Karlsruher Instituts für Technologie statt, die prüfen wollen, ob sich der Bereich für ein Geolab eignet, bei dem erprobt werden soll, wie sich Tiefengeothermie auf die Gesteinsschichten auswirkt. Die Fachleute vom KIT haben mir sicher gesagt, dass dann, wenn unsere Region dafür geeignet ist, diese Untersuchungen zu machen, dann ist sie gleichermaßen nicht als Zwischenlagerstätte geeignet, Endlagerstätte geeignet. Das heißt also, derselbe Grund, warum dann bei uns diese Versuche stattfinden können, dafür spricht im Augenblick vieles, da wird schon gebohrt, die schauen sich das nicht nur auf dem Papier an. Derselbe Grund, warum es geeignet ist, führt dann dazu, dass hier kein Endlager sein wird.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Geolab bekommen, ist deutlich höher, als dass wir ein Endlager bekommen.
Genau. Dieses Geolab bekommen wir aus meiner Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit. Zusammenfassend ist es natürlich meine Aufgabe und das machen wir, diese Endlagersuche so zu begleiten, dass wir uns über die Diskussion dieser Gesellschaft und auch über deren Zwischenstände informieren und sehen, ob wir Ansatzpunkte finden, dort einzuhaken. Und klar ist, Teil der zivilen Nutzung von Kernkraft ist, dass man eine Endlagerstätte finden muss. Das ist einfach eine Aufgabe, die haben wir in Deutschland. Aber natürlich, und das wird vermutlich jeder Landrat in Deutschland genauso tun, ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass es hier nicht ist.
Gut, dennoch die Frage, wie geht es da jetzt weiter?
Also bisher gibt es die Beurteilung aus dem Papier. Bis Ende 2027 will diese Bundesgesellschaft für Endlagersuche Regionen herausarbeiten, die dann tatsächlich übertägig erkundigt werden. Das heißt also, bei denen dann zunächst einmal von oben her Untersuchungen stattfinden. Denn das werden dann deutlich weniger Flächen sein, weil das dann nicht mehr die Untersuchung am Papier ist, sondern wo dann tatsächlich Trupps vor Ort die Situation beurteilen. Das wird natürlich nicht bei 25% der Bundesfläche geschehen. Und wie es dann mit dem Zeitplan weitergeht, bei denen, die übertägig erkundet werden und wieder geeignet sind, wann dann untertägig, also mit Bohrungen erkundet wird, das wird der Zeitplan dann zeigen. Das ist bisher nicht bekannt.
Und schlussendlich, Sie sagten es schon, wird es eine parlamentarische Entscheidung, wo das Endlager tatsächlich installiert wird?
Ganz am Ende ist es eine politische Entscheidung. Ja, natürlich, am Ende ist es eine Sache unserer Bundesregierung und des Bundestags.
Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem zweiten Thema. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Die Krankenhausreform ist in der Umsetzung deutschlandweit. Ziel sind, ich wiederhole das nochmal, die Sicherung und die Steigerung der Behandlungsqualität, die Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für die Patientinnen und Patienten, aber auch, und das wird, glaube ich, ganz groß geschrieben, die Steigerung der Effizienz in der Krankenhausversorgung und die Entbürokratisierung. Was gibt's da Neues? Wie sieht es im Kreis Bergstraße aus? Gibt es da schon neue Schritte oder ja, Berichtenswertes?
Also es gibt vielleicht mehrere Sachen, die relevant sind. Das eine ist, das betrifft nicht den Kreis Bergstraße, sondern Hessen. Der Bund verteilt ja diese 500 Milliarden Euro Infrastrukturtopf, Sondervermögen, also Schulden. Und von diesen 500 Milliarden werden in den kommenden 12 Jahren 7,4 Milliarden an das Land Hessen gehen. Und das Land Hessen hat gestern vorgestellt, wie es diese 7,4 Milliarden Euro zwischen dem Land und den Kommunen aufgeteilt werden. Der größte Teil geht an die Kommunen, das ist auch gerechtfertigt, hätte meiner Ansicht nach noch mehr sein können, weil die Kommunen die Ebene sind, also der Kreis und die Städte und Gemeinden, die tatsächlich mit Abstand das meiste für Infrastruktur ausgeben. Man sehe mal unsere Schulinvestitionen. Mhm. Also 4,7 Milliarden Euro gehen an die Kommunen und 950 Millionen Euro werden für die Transformation der hessischen Krankenhäuser bereitgestellt. Das muss ich erklären. Dieses Krankenhaus-Transformations- und so weiter Gesetz, den Namen kann ich mir nie merken, weil es so lang ist. Irgendwann weiß ich es. Dieses Gesetz soll ja dazu führen, am Ende, dass es weniger Krankenhäuser gibt. Das ist ein Ziel des Gesetzgebers. Mit stärkeren Fachabteilungen und damit einer dauerhaft gesicherten Qualität.
Also, dass man Doppelungen quasi abbaut, ne? Dass da, wo es gebraucht wird, schon noch die Abteilungen vorhanden sind und die Fachkräfte, aber dass sich das nicht doppelt und es deswegen auch keine doppelten Geräte gibt und die Kosten einfach
deutlich reduziert. Ja, es geht nicht nur um die Kosten, es geht vor allem auch um den Fachkräftemangel. Das heißt, wenn ich mich stärker fokussiere, kann ich dann dort, wo ich tatsächlich sage, dort habe ich einen wichtigen Standort, auch mehr Fachkräfte bündeln, damit die Qualität der Versorgung sicherstellen. Und diese Veränderungen kosten auch Geld. Also ich will ein konkretes Beispiel nehmen. Sollte die Notaufnahme in Bensheim am HGH zugemacht werden und nach Heppenheim kommen, dann müsste in Heppenheim die Notaufnahme auch erweitert und modernisiert werden. Und das gilt immer, wenn ich eine Doppelung auflöse. Bei manchen Abteilungen ist es teurer, bei manchen ist es einfacher möglich. Und hierfür hat der Bund einen Topf zur Verfügung gestellt, das ist der Krankenhaustransformationsfonds. Daraus erhoffen wir uns für unsere Häuser hier im Kreis auch Mittel. Und das Land muss einen eigenen Beitrag zu diesem Krankenhaustransformationsfonds zahlen. Und diesen eigenen Beitrag, den erfüllt jetzt Hessen, indem es aus diesen 500 Milliarden Euro diese 950 Milliarden Euro nimmt und damit den Krankenhaustransformationsfonds sozusagen kofinanziert. Was ist der Stand? Wir haben hier im Kreis verschiedene Krankenhäuser und alle Krankenhäuser hier im Kreis sind relativ kleine Krankenhäuser. Das heißt, alle müssen sich umschauen, wie sie unter dem Regime dieses neuen Gesetzes ihren Betrieb fortführen können. Was die einzelnen Krankenhäuser planen, das weiß ich erstens nicht umfassend. Die Gesundheitsdezernentin Angelika Beckenbach hat einen relativ engen Draht zu den Geschäftsführern und weiß da einiges, erzählt es mir auch, aber das sind Betriebsgeheimnisse. Die versuchen sich auch im Wettbewerb gegenseitig zu positionieren. Das gilt für die Krankenhauslandschaft im Kreis Bergstraße per se. Wir haben aber eine Besonderheit, das ist das Kreiskrankenhaus, an dem sind wir Minderheitsgesellschafter als Landkreis Bergstraße. Wir haben 10%, 90% hält die Uni Heidelberg. Und für dieses Krankenhaus haben wir einen Beschluss gefasst. Und zwar haben wir im Kreistag beschlossen, dass wir anstreben, dass das Kreiskrankenhaus Bergstraße und das HGH, das Heilig-Geist-Hospital in Bensheim, das in 100%iger Trägerschaft eines privaten Trägers namens Artemed steht, dass diese Krankenhäuser ein gemeinsames Betriebskonzept machen. Das heißt im Prinzip, wie ich geschildert habe, Leistungen zusammenführen und sich damit gegenseitig stärken. Erstens und zweitens, dass wir anstreben, dass die Artemed-Gruppe die Betriebsführung und auch einen größeren Gesellschaftsteil, möglicherweise auch den gesamten Gesellschaftsteil des Kreises, des Kreiskrankenhauses übernimmt. Also auf gut Deutsch, die Idee ist, übrigens nicht meine, dazu komme ich gleich, die Idee ist, dass die Uni Heidelberg ihre 90% verkauft, und zwar an die Artemed-Gruppe. Ziel ist, unsere Versorgung besser zu machen, sicherzustellen. Wir wollen auch, dass noch mehr in unser Krankenhaus investiert wird. Da ist nämlich einiges zu tun. Warum sagte ich jetzt, dass es nicht meine Idee ist? Die Uni Heidelberg möchte das Kreiskrankenhaus loswerden. Um das mal so platt zu sagen. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es der Uni Heidelberg, anders als sie es angenommen haben, bis heute nicht gelungen, das Krankenhaus so zu verändern und zu sanieren, dass es betriebswirtschaftlich zumindest eine schwarze Null erwirtschaftet. Erstens, das heißt, es kostet die Uni Heidelberg Geld. Zweitens, auch all die Sanierungen, die uns versprochen wurden, sind noch nicht durchgeführt. Drittens, die Uni Heidelberg ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt in Baden-Württemberg. Die dürfen eigentlich, so die Aussage der Uni selbst, kein Geld in die Defizite eines hessischen Krankenhauses zahlen. Und das Letzte ist, die Uni Heidelberg hat für sich, sie übernimmt ja gerade auch das Klinikum Mannheim, hat für sich entschieden, dass sie sich nicht an Grund- und Regelversorgern, also an kleinen Krankenhäusern, beteiligen wollen. Die sagen, es ist nicht ihr Job, das können sie nicht. Sie machen Spitzenmedizin, das ist die sogenannte Maximalversorgung und da sind die auch absolut super. Und dann wollen sie mit Krankenhäusern kooperieren, aber sie wollen sie nicht betreiben. Und deshalb passen wir mit unserem Konstrukt, das eben aus der Historie kommt, nicht in die Strategie der Uni Heidelberg. Die will gerne das Krankenhaus Heppenheim in andere Hände geben. Und das ist ein Diskussionsprozess, der im Augenblick auch bei mir wirklich viel Zeit bindet. Erst heute Morgen hatte ich wieder eine Videokonferenz mit Fachleuten dazu. Vorgestern Abend war ich in Heidelberg zu langen Gesprächen. Morgen ist die nächste Videokonferenz, denn da geht es sehr um Details. Es geht eben auch um eine Menge Geld, sowohl für Heidelberg wie auch für Athemed. Für uns geht es weniger um Geld, wir sind ja nur zu 10% beteiligt, sondern für uns geht es darum, dass wir gerne wollen, dass unser Versorgungsstandort, also damit die medizinische Versorgung hier im Kreis Bergstraße, möglichst lange auf einem möglichst guten Niveau abgesichert ist.
Ja, sagen Sie kurz nochmal dazu, das ist auch der Auftrag eines Kreises, das können Sie auch nicht extern ausschließlich überlassen.
Ja, also es ist der gesetzliche Auftrag eines Kreises, die Notfallversorgung und die Grundversorgung sicherzustellen. Das müssten wir nicht selbst machen. Das machen auch viele Kreise nicht selbst. Wir ja derzeit auch nicht, sondern dafür kann man sich einen privaten Partner suchen. Das Entscheidende ist aber, wir müssen dafür sorgen, dass es funktioniert. Und ist deshalb auch der Schwerpunkt meiner Verhandlungen.
Gut, sobald es wieder weitere Infos dazu gibt, werden wir weiter darüber informieren.
Ich kann vielleicht doch ein, zwei Sachen noch sagen. Nein, nichts vergessen, aber da gibt es natürlich viele Themen. Es gibt ja viele Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus. Da ist die Frage, wie geht's weiter? Wie geht's auch weiter mit dem Tarif etc.? Da sind sehr viele Sachen schon geklärt. Also vieles ist noch nicht geklärt. Also zum Beispiel ist geklärt, dass die Bestandsmitglieder...
Also jetzt in Bezug auf eine mögliche Übernahme.
Genau. Ja. Aber zum Beispiel ist bereits geklärt mit dem möglichen Übernehmer Athemed, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses ihren bestehenden Tarif behalten können. Und Athemed braucht die Mitarbeiter auch. Also eigentlich ist die Idee, zukünftig mehr Leistungen zu erbringen als heute. Also viele Sachen sind geklärt. Viele Sachen sehen auch positiv aus. Das neue medizinische Konzept, das ich kenne, ist wirklich gut. Das wird die Leistung unseres Kreiskrankenhauses in diesem Gesamtverbund erhöhen. Also wir werden hier gute Medizin anbieten und es soll auch eine Kooperation mit der Uni Heidelberg bestehen bleiben. Das Krankenhaus soll akademisches Lehrkrankenhaus werden, aber so manches ist eben noch nicht geklärt. Und vor allem geht es im Augenblick um Geld und die Fragen, wer trägt jetzt was? Was muss die Uni Heidelberg noch zahlen, die bisher zahlt? Welche Risiken ist der private Erwerber bereit zu tragen? In welchen Fällen müssen wir einspringen? Darüber wird derzeit verhandelt.
Gut, jetzt haben wir dazu alles. Mhm. Wunderbar. Dann blicken wir noch aufs Wochenende.
Ja, am Wochenende. Jetzt muss ich mal schauen. Ich bin immer sozusagen, ich gehe dahin, wo mein Büro aufschreibt, dass ich hingehen muss. Aber am Samstag ist, da werde ich nicht dabei sein. Aber es ist ein wichtiger Termin, den übernimmt der für das Umweltamt zuständige Dezernent Matthias Schimpf. Und zwar gibt es den Umweltpreis des Kreises Bergstraße, der am Samstag verliehen wird. Ich bin am Samstag unter anderem bei der Siegerehrung der Deutschen Meisterschaft in der Sportakrobatik beim SVG Niederliebersbach. Ich habe noch andere Termine. Ich glaube, ich bin am Samstagabend auch noch im Überwald zu einem Feuerwehrtermin. Es gibt am Samstagvormittag Termine, unter anderem die Brötchentütenaktion. Mhm. Also das Wochenende ist voll bei mir, wie fast immer. Und ich denke, wenn das Wetter so bleibt wie jetzt, dann gehe ich auch noch mal in die schöne Herbstlandschaft hinaus.
Gut, und wenn Sie noch Kulturtipps haben wollen, dann finden Sie die bei uns, und zwar unter www.kreis-bergstraße/Kulturtipps.
Danke, bleiben Sie gesund und besonnen. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.